Guten Morgen, ihr von Gott Geliebten. Wir sind dankbar, dass wir uns wieder versammeln dürfen unter seinem Wort heute Morgen bei einem wunderschönen Wetter, das wir heute dann auch noch genießen dürfen. Ich möchte ein Wort lesen aus Epheser 2, die Verse 4 bis 9. Epheser 2, 4 bis 9. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitalter den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Vater, wir danken dir für dieses Wort am heutigen Morgen. Wir wissen, dass wir nichts dazu beigetragen haben und nichts dazu beitragen können, sondern es ist deine Liebe, die uns, wie wir gestern gehört haben, zieht. Allein deine Liebe und nicht unser Bemühen oder gar unsere Werke. Vater, wir danken dir, dass du vor Grundlegung der Welt diesen Plan dir vorgenommen hast und durchführst, dass durch den Opfertod Jesu du jeden Einzelnen von uns gerufen, zu dir hingezogen hast, gerechtfertigt hast in Gnaden, aus dem Glauben heraus, den du schenkst. Vater, und lass auch diese Stunde dazu dienen, dass wir gestärkt werden und auferbaut werden, dass wir umgestaltet werden, immer stärker in dein Bild. Vater, und wir dürfen auch so, wie du es empfohlen hast, für unsere Regierung bitten. Du weißt, was uns oft bewegt, auch manchmal droht, uns niederzudrücken. Aber wir dürfen immer wieder auf dich schauen und wissen, dass du alles in der Hand hältst. Und so bitten wir dich, dass du Gnade schenkst, auch für das deutsche Volk, wo gerade in letzter Zeit vieles uns nicht gefällt, wo wieder ein Ungeheuer den Kopf erhebt und das in aller Öffentlichkeit. Schenke, dass wir auch die Kraft haben, Stellung zu nehmen, wo es notwendig ist, wo uns dein Geist treibt. Vater, und wir dürfen auch für dein Volk Israel bitten, dass auch hier bei uns wieder in Teilen unter Druck kommt, die umzingelt sind von Feinden, aber wissen auch, dass es ihre Absage an dich ist, die dazu führt. Und wir bitten dich, dass du gnädig mit ihnen umgehst und sie, auch wenn viel Leid angekündigt ist, sie doch in deiner Barmherzigkeit führst. Vater, und wir dürfen dir auch unsere Gemeinde hinlegen, jeden Einzelnen, dass du uns auferbaust, uns leitest, uns zurechtweist, uns ermunterst, all das, was notwendig ist, durch deinen Geist. Und wir danken dir, dass wir hier leben dürfen und uns ernähren dürfen durch dein Wort. Amen.
Amen.
Ich habe gestern schon zwei ganz besonders gern gesehene Gäste bei uns begrüßt, aber ich bin nicht ganz so sicher, ob wir überhaupt Gäste sagen sollen. Also mir widerstrebt es etwas. Also Rosi und Albrecht, wir heißen euch nochmals ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr da seid, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt und du die Vorbereitungsarbeit. Wir danken unserem Vater für die klare Verkündigung, die wir immer wieder hören dürfen. Dann darf ich den Text lesen, der uns heute leiten soll und gestern schon im ersten Teil geleitet hat. 1. Korinther 3, die Verse 5 bis 17. 1. Korinther 3, 5 bis 17. Und Albrecht hat die Überschrift gewählt, richtiges und falsches Bauen auf den Christusgrund. Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollo hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Wir wollen in das Lied 301 aus dem blauen Liederbuch, Lied 301, die Verse 1 bis 4 singen. Und zum Ende hin aus demselben Lied dann die Verse 5 und 7. Aber jetzt 1 bis 4. Und dann darf ich dich bitten.
Thank you. Guten Morgen, liebe Geschwister.
Morgen.
Ja, wir fühlen uns nicht als Gäste hier, sondern als Teil von euch. Ja, nicht nur, weil das im Leib des Christus sowieso schon so ist, sondern weil wir uns wirklich in Liebe und herzlich aufgenommen jedes Mal neu empfinden, wenn wir da sind. Ja, vielen Dank euch allen. Und so danken wir auch unserem Gott und Vater, dass wir jetzt weiterfahren dürfen in der Betrachtung des Wortes. Und wir sind ja am Korintherbrief in Kapitel 1, in Kapitel 3 angekommen. Und gestern Abend habe ich versucht, die Verse 5 bis 9 zu betrachten. Natürlich nicht endgültig, weil sonst müsste man noch viel länger daran stehen bleiben, an all den Inhalten, die da drin sind. Und wir haben auch schon angefangen, über Vers 10 bis 17 etwas zu sagen. Richtiges und Falsches bauen auf den Christusgrund. Und wir hatten unter anderem festgestellt, Gott selber muss das Leben in einem Menschen erzeugen durch Zeugung des Geistes. Und wir haben auch gesagt, nicht jemand kann auf die Suche gehen und sagen, ich will jetzt an Gott glauben. Ja, das geht nicht, weil der Mensch durch die Sünde versperrt ist. Ja, und Gott muss in einem Menschen durch seinen Geist eben die Vorbereitungen schaffen, dass sein Evangelium auf fruchtbaren Boden fällt und der Same aufgeht, ja, nach dem Bild, das der Paulus hier vom Ackerfeld verwendet. Im weiteren Verlauf wandelt nun Paulus in ein anderes Bild. Er geht vom Ackerfeld hinüber in den Bau. Und es geht jetzt in diesem Abschnitt um richtiges und falsches Bauen auf den Christusgrund. Ja, ohne Christusgrund kann man natürlich auch nicht bauen. Das geht nicht. Der muss erst mal da sein. Wenn jemand da ist, der noch nicht neues Leben hat, dann ist, wenn er etwas über das Bauen hört, das natürlich auch Same. Ja? Und der Same, den wird Gott irgendwann aufgehen lassen. Das haben wir in Jesaja 55 gelesen, dass jedes Wort, das von Gott ausgeht, auch das, dass seine Kinder weitergeben. Ja? Weil sie geben ja nur dann das weiter, was er schon vorgegeben hat. Das ist auch Same und wird aufgehen. Das heißt, wenn wir jemand ein Zeugnis geben, der keine mit dem Glauben noch nichts am Hut hat, dann sind wir sicher, dass Gott dieses Zeugnis zum Leben erwecken wird, irgendwann einmal. Ja? Und der Paulus sagt hier auch ganz klar, er habe wohl gepflanzt in unserem Text und Apollos habe begossen, aber Gott hat Wachstum gegeben. Und deshalb kann sich der pflanzt, und der begießt, darauf nichts einbilden, sondern er macht schlicht das, was Gott von ihm erwartet, dass er so pflanzt, so baut, wie das Wort es vorgibt. Und den Rest muss er machen. Und der macht's auch. Und da ist unser Glaube gefragt, dass wir das unserem Gott zutrauen. Wenn er sagt, ich mach das, dann brauche ich nicht sagen, machst du es wirklich? Ja? Sondern dann geht es darum, dass ich sage, er hat gesagt, er macht, Punkt. Keine Diskussion, kein Hinterfragen notwendig. Und das geht immer wieder so im Leben, ja, dass man auf so Punkte kommt und sagt, Herr, du hast es mir jetzt zugesagt, dass du mir hilfst und ich habe das Gefühl, du hilfst mir nicht. Und dann muss ich sagen, okay, das fühle ich zwar, aber zugesagt ist, dass er hilft. Und dann muss ich warten, bis er es macht und er wird es tun. Zu seiner Zeit mit seinen Mitteln. Und schon der David hat gesagt, wälze auf Yahweh deinen Weg und er wird handeln. Steht nicht dran, wann und nicht wie, aber dass er handelt. Und das darf ich wieder für mich als Verheißung nehmen. Wir waren also gestern am Bauen und wir haben gesagt, das Bauen muss bestimmte Themen beinhalten. Und da geht es beim Bauen um das Evangelium der Gnade Gottes um das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, um das Geheimnis des Christus, um alle Geheimnisse, deren Verwalter, ja, der Leib des Christus sein soll, nach 1. Korinther 4, Vers 1, woran wir dann nächstes Jahr wohl kommen werden. Und es muss über den Vorsatz der Zeitalter Gottes etwas gesagt und gelehrt werden. Es muss der ganze Ratschluss Gottes betreffend den ganzen Kosmos, die Himmel und die Erde, alles, was es beinhaltet, darüber muss gepredigt und gelehrt werden. Immer wieder, auch immer wieder dasselbe. Ja? Und das ist die Grundlage, auf der dann jeder Einzelne aufgebaut wird und damit auch der Leib gebaut wird. Wir müssen also nicht den Leib bauen, ja, sondern jedes einzelne Glied am Leib des Christus muss erbaut werden. Und darin wird auch der Christus aufgebaut. Ja. Also Reichsgottesarbeit in diesem Sinne gibt es nicht, ja, sondern es gibt Einzelarbeit an jedem einzelnen Heiligen. Und nach Epheser 4 sind die Dienste in der Gemeinde ja daraus ausgerichtet, dass jeder einzelne Heilige eingerenkt wird. Ja? Also, und jeder Heilige muss auch eingerenkt werden. Ja? Er muss auf die Schiene, auf die Richtung gebracht werden, dass sein Leben eine göttliche Entwicklung nimmt. Und dazu hat der Herr also über das Wie nun im Einzelnen gebaut werden soll auf den Grund des Christus. Dazu hat Gott einige Prinzipien für die Gemeinde gesetzt und die finden wir hauptsächlich in den Pastoralbriefen des Apostels Paulus, wo er zeitlich gesehen dahin gekommen war, dass ihm klar wurde durch das Wirken des Herrn, durch sein Offenbaren, dass er wohl nicht lebend zur Entrückung dabei sein wird, sondern eben sterben wird, ja, die Lüde des Leibes ablegen wird. Und da hat er noch einmal das ganze Evangelium in Briefe niedergeschrieben, auch angesichts der ganzen negativen Entwicklungen, die es damals schon in der Gemeinde gab. Also Leute wie Ephesus, ja, von denen sagt er, von denen aus Asia sagte er es ja summarisch, die haben ihn verlassen. 2. Timotheus Brief, ja. Die Botschaft, die Paulus aufgetragen war zu predigen, die haben sie verlassen. Ja. Und wenn wir dann in der Offenbarung über Ephesus lesen, was da übrig geblieben ist, da geht es nur, wenn du, dann ich. Ja. Das sind einfach Ausdrücke, die gibt es nicht. Im paulinischen Evangelium, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, da sieht man, die sind völlig abgedriftet von dem, was einmal war. Und deshalb haben wir insbesondere in den späteren Briefen des Apostels Paulus noch einmal die ganze Fülle der Botschaft als Ermahnung für die, die nach Paulus übrig geblieben waren, zu denen gehören wir ja auch. Ja? Da gehören alle dazu, die bis dahin leben werden, wenn der Herr seine Gemeinde zu sich nimmt. Und da sagt er zum Beispiel an Timotheus in Bezug auf das Bauen, die Stelle hatten wir gestern schon gelesen, niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen in Wort, in Wandel, in Liebe, in Glauben, in Reinheit. Und dann setzt er noch drauf, bis ich komme, sagt er von sich, widme dich dem Vorlesen, dem Ermahnen, dem Lehren. Also geht es bei der Belehrung hier zunächst einmal um das Vorbildsein sogar. Das würden wir geschwind gar nicht so erwarten. Ja? Also in diesem Vers wenigstens ist es so. Vorbild in Wort, in Wandel, in Liebe, in Glauben, in Reinheit. Und dann soll er vorlesen. Was sollte vorgelesen werden? Damals war es das Alte Testament und die Briefe, die Paulus eben schon verbreiten konnte zum damaligen Zeitraum. Das nicht alle Gemeinden hatten damals schon alle Briefe gehabt. Ja. Das muss man einfach so sehen. Und der Rest des Neuen Testamentes, bis wahrscheinlich auf den Jakobusbrief, den gab es einfach noch nicht. Damals, als der Paulus das niedergeschrieben hatte. Oder er sagt in 2. Timotheus 2, 1 und 2, du nun, mein Kind, erstarke, so heißt etwas genauer nach dem Grundtext, erstarke oder werde beweglich in der Gnade, die in Christo Jesu ist und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, welche tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Ja, da sieht man schon einiges, wie das in der Gemeinde sein soll. Es gibt welche, die das vor einer größeren Menge tun. Aber jeder Einzelne, das kann man aus dem Vers sehr schön herauslesen, jeder Einzelne ist gefragt, dann das Wort weiterzugeben, einer dem anderen. Ja? Vertraue treuen Menschen an, heißt es hier, die tüchtig sein werden, andere zu lehren. Und dann in 2. Timotheus 2, 7 und 8, ein paar Verse später, bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen, eben auch all den Dingen, die auf dem Christusgrund gebaut werden sollen. Halte im Gedächtnis Jesum Christum. Erstens, auferweckt aus den Toten. Dahinter steckt der Startzeitpunkt des Zeitraums der Neuordnung oder Wiederbringung des Alls. Ja, das steckt hinter dem Ausdruck auferweckt aus den Toten. Denn ab dem Zeitpunkt beginnt die Wiederherstellung des ganzen Alls. Da sind wir auch mittendrin. Zweitens, aus dem Samen Davids. Hinter dem steckt der Hinweis auf die damals noch ausgesetzte Königsherrschaft Jesu auf Erden über Israel in Zion. Das darf nicht vergessen werden. Und wir wissen ja aus der Kirchengeschichte, dass man das komplett auf den Kopf gestellt hat und dass man nicht nach dieser Ermahnung gehandelt hat. Drittens, nach meinem Evangelium. Und dahinter steckt der Blickwinkel oder der Schlüssel, den Paulus uns, den Nationen, gegeben hat, die ganze Schrift richtig zu verstehen. Ja, man muss einfach von dem Ziel her, ja, von den letzten Offenbarungen her, dann zurückschauen auf die gesamte Gottesoffenbarung. Denn nur in der gesamten Gottesoffenbarung ist auch der ganze Ratschluss Gottes hinterlegt und ausgebreitet. Und wie ich schon angedeutet habe, geht es hier nicht nur um die Predigt vor der öffentlichen Versammlung, sondern auch um die allgemeine Lehraufgabe der Heiligen untereinander. Eltern müssen ihren Kindern das Evangelium einfach zunächst mal informativ sagen und danach leben. Und die Kinder werden auch dann, wenn sie zunächst rebellieren und sagen, das ist alles Krampf, was meine Alten sagen, ich mache mein Ding, ja, irgendwann wird man merken, oh, sie kopieren, sie machen sehr viel nach, was sie zu Hause gelernt haben, ja, obwohl sie das in einem bestimmten Zeitraum ihres Lebens gar nicht wollten. Ja, einfach aus Rebellion. Und nachher werden sie auch merken, Moment, ich habe ja eine gewisse Zeit meines Lebens ja Mist gebaut, das hätte ich mir sparen können. Manches Rennen an eine Wand, ja, wäre nicht nötig gewesen, hätte ich auf meine Eltern gehört. Spreche auch aus eigener Erfahrung. Ja. Ist mir nicht anders gegangen. Ja, für jeden einzelnen Heiligen haben wir zum Beispiel eine Anweisung in Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehret und ermahnet mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen, im Geist der Gnade oder in Gnade. Oder auch das sehr ernste Wort in Philipper 3, Vers 13 bis 19. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Vergessend, was da hinten, und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo Jesu. So viele nun zielausgerichtet sind, lasst uns also gesinnt sein. Und wenn ihr etwas anders gesinnt seid, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, lasst uns in denselben Fußstapfen wandeln. Und dann setzt er noch hinzu, werdet zusammen meine Nachahmer, Brüder, und sehet hin auf die, welche also wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Da haben wir es wieder, das Vorbild, ja, das so wichtig ist, dass jemand da ist, von dem man sagen kann, oh ja, so wie die und so wie der, so möchte ich auch leben lernen. Ja? Und schön ist auch, dass der Paulus nie sagt, nie, auch wenn es in der Übersetzung steht, seid meine Nachahmer, sondern werdet meine Nachahmer. Ja? Er billigt also jedem Einzelnen ein Wachstum seines Glaubenslebens zu und er rechnet damit, dass Gott sogar, wie er hier ausdrückt, eine Offenbarung geben muss. Ja? Eine Offenbarung für den nächsten Schritt des Wachstums. Ja? Manchmal verharrt man ja und dreht Kreise, weil man irgendwas nicht einsehen möchte. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage, doch, so muss ich doch leben. Ja? So muss ich doch meinen Kurs ändern an der Stelle in meinem Leben. Und dann geht es vorwärts. Wieder und bis dahin geht es halt ein paar Mal im Kreis. Und dann sagt er in Vers 18 noch, denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Dann haben wir in Kolosser 3, Vers 17 noch etwas. Und das betrifft unser praktisches Leben, denn alles, was mit Glauben zu tun hat, ist zunächst ja etwas, was wir mit dem erleuchteten Verstand zunächst verarbeiten müssen. Und dann folgt daraus eine Umsetzung in das praktische Handeln. Jeden Tag. Und da sagt Paulus in Kolosser 3, 17, und das ist etwas, was eigentlich sogar erstaunlich klingt, indem er sagt, und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott, dem Vater, durch ihn. Und an der Formulierung sieht man, da ist nichts ausgenommen. Ja. Es gibt im Evangelium Gottes keine Einteilung mehr in profanen und weltlichen Dingen und frommen Dingen. Ja. Also etwa die Zeit, die wir jetzt hier bringen, das ist was fürs Evangelium. Und wenn wir nachher womöglich uns an der Natur freuen, das ist was Weltliches. Es gibt nicht. Sonst würde Paulus ja eine riesenlange Liste gemacht haben müssen, was unter fromm einzuordnen ist und was unter nicht fromm einzuordnen ist. Deshalb sagt er, was irgend ihr tut, im Wort oder im Werk, tut im Namen des Herrn Jesus. Und der Scheidepunkt ist, im Namen des Herrn Jesus. Es gibt Dinge, die kann ich mit ruhigem Gewissen nicht im Namen des Herrn Jesus tun. Das geht einfach nicht, weil ich genau weiß, das ehrt meinen Gott nicht. Ja, das ist im Grunde nicht drin für mich als solcher, der ich glaube. Und die Sachen, die kann ich dann ausscheiden. Oder ein paar Verse später sagt er, was irgend ihr tut, Vers 23 bis 25, arbeitet aus der Seele sogar. Also mit der ganzen Person dahinter. Ja, mir geht es manchmal so, manche Sachen, die mache ich nicht gern. Die mache ich halt, weil sie gemacht werden müssen. Aber das ist nicht die richtige Haltung. Ja, sondern es heißt hier, arbeitet aus der Seele als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisset, dass ihr von dem Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet, ihr dienet dem Herrn Christus. Wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und da ist kein Ansehen der Person. Und ein Wort, das für mich so sogar der Gipfel der Aussagen hier ist, in dem Zusammenhang, das ist Römer 14, 23. Da sagt er einfach, aus dem Zusammenhang, zusammenfassend, der da vorausgeht, wer aber zweifelt, wenn er isst, ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Und jetzt kommt eine ganz allgemeine Aussage, alles aber, was wir nicht aus Glauben tun, verfehlt das Ziel. Da steht, ist Sünde, ja, das klingt immer so ganz hart, ja, Sünde. Aber wenn man das Wort von seiner Urbedeutung her nimmt, dann heißt es, es verfehlt das Ziel. Ja. Und das ist eigentlich viel einschränkender noch, ja, weil ich muss mir Gedanken machen, was ich jetzt tun will, ist das Ziel ausgerichtet oder führt es auf Nebengleise? Ja. Und er sagt hier, was nicht aus Glauben geschieht, verfehlt das Ziel. Was nicht aus Glauben geschieht, ist Zielverfehlung. Wenn wir jetzt das zusammenfassen, und das sind ja nur ein paar Verse zu diesem Thema, wie gebaut werden soll in der Gemeinde, da könnten wir sagen, A, die Lehrer in der Versammlung sind natürlich in erster Linie verantwortlich für das, was sie durch Belehrung und vorbildliches Handeln auf den Christusgrund aufbauen. Den Christusgrund hat ja der Herr selber gelegt, ja, in uns. Da muss jetzt aufgebaut werden. Also sind die Lehrer in erster Linie dafür verantwortlich. B, aber auch jeder Heilige selber trägt Verantwortung in seiner geistlichen Entwicklung. Diese beiden Punkte, die entsprechen so primär dem Bauen auf den Christusgrund. Und schließlich C, haben wir gemerkt, dass unser praktisches Tun durch unseren Leib dabei eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das könnte man zusammenfassen mit dem Ausspruch, den Paulus in Philipper 2, Vers 12 macht, es entspricht dem Auswirken unserer eigenen Errettung. Ja? Das heißt, ich bin errettet und jetzt folgt daraus eine Wirkung. Ja, und dieses Auswirkung der mir geschenkten Errettung, da bin ich mit in der Verantwortung dran. Ja, das haben die Verse, die wir gelesen haben, klar bezeugt. Wäre das anders, dann hätte Paulus irgendwo in seinen Briefen etwa wie folgt sagen müssen, da die Gnade ja alles macht, setzt euch hin und wartet, bis sie es vollendet hat. Denn aus uns selbst können wir nichts tun. Das sind lauter Sätze, die finden wir zwar so in der Schrift, ja, aber wenn man sie in solch einen Unzusammenhang bringt, ja, dann sagen sie genau das Falsche. Ich kann eben nicht hinhocken und sagen, jetzt warte ich mal, bis die Gnade mir dieses oder gewöhnliches abgewöhnt, ja, bis ich einmal wieder darauf hinkomme, dass ich mich hinsetze und der Schrift lese, ja, muss ich warten, bis der Herr mir die richtige Stimmung schenkt. Das ist natürlich völlig daneben, das geht gar nicht. Ja. Sondern da bin ich gefragt, weil sonst wäre jede Ermahnung, die wir in der Schrift finden, völlig sinnlos. Ja. Die Schrift ermahnt uns ja nur dort, wo ich Probleme habe mit meinem Umsetzen dessen, was ich höre aus der Schrift. Sonst müsste ich ja nicht ermahnt werden. müsste uns die Schrift ermahnen, dass wir einander in Liebe ertragen sollen, wenn das nicht notwendig wäre. Und es ist einfach so, in jeder Versammlung gibt es Menschen, die man ertragen muss. Und wenn man ernst genug über sich selber nachdenkt, stellt man fest, ich muss auch ertragen werden. In dem einen oder anderen Verhalten oder meinem Charakter, von dem ich nicht einmal was so kann, ja, muss ich ertragen werden. Meine Frau muss mich ein Stück ertragen und ich sie. Ja. Das gehört nie dazu. Und wenn ich das nicht will und mache, dann lebe ich nicht nach der Ordnung. Vers 12 bis 15, jetzt in unserem Text, da geht es ja über einen viel diskutierten Teil in diesem Kapitel. Der ist aber viel weniger schwierig, als man zunächst denkt. Nach diesen Aussagen, dort können die Lehrer in der Versammlung, aber eben auch jedes Glied am Leib des Christus zweierlei auf den Christusgrund bauen. Nämlich ganz einfach feuerbeständiges Material, also etwas, was taugt, ja, was belastbar ist. Und dann gibt es anderes Zeug, das dem Feuer, ja, und das Feuer ist ja auch etwa die Last, die in unserem Leben ist, ja, die dem Feuer nicht standhält, das uns also nichts bringt. Und das von Gott, vor Gott natürlich erst recht nichts zählt. Und nach all den Ebenen, all den eben gelesenen Ermahnungen müssen wir nun keine Listen für die von Paulus da genannten Materialien anfertigen und sagen, Silber ist das und Gold ist jenes, ja, und Holz und Streu ist das. Ja, das müssen wir eigentlich nicht. Das können wir relativ schnell unterscheiden lernen, wenn wir durch die Schrift geübte Sinne haben, zu unterscheiden, ja, was eben zielausgerichtet ist und was nicht zielausgerichtet ist. Und alles, was zielausgerichtet ist, entspricht Gold, Silber und edlen Stein. Und alles, was eben nicht vorwärts bringt im Glauben, das verbrennt. Ja, das verbrennt schon manchmal in diesem Leben. Ja, weil man merkt, ich bin hier den falschen Fisch hinterher gelaufen. Nun kommen allerdings auch sehr ernste Fälle vor. Ja, wenn wir nach 1. Korinther 5 schauen, von diesem Mann, der mit der Frau seines Vaters da zusammengelebt hat, den musste Paulus dem Satan überliefern, sprich aus der Gemeinde ausschließen, weil er sich nicht hat ermahnen lassen, nicht sagen lassen, dass so ein Weg nicht geht. Ja, musste der ausgestoßen werden zum Gericht und der wurde dem Satan übergeben. Und im Grenzfall, ja, hat er bis zu seinem Lebensende in diesem schrägen Zustand gelebt. Und es blieb außer dem Christusgrund nur ganz wenig übrig, was er mitübergenommen hat. Ja, das sind so Fälle, die gibt es. Ja. Und damit muss man rechnen. Aber wir wollen auch für diesen Bruder hoffen, dass er irgendwann mal, ja, durch den Gottesgeist getrieben die Kurve bekommen hat und sein Leben hat ändern lassen. Dann gibt es Leute wie Hymenäus, Alexander und Philetus, die hatte Paulus ebenfalls dem Satan zum Gericht übergeben müssen. Warum? Weil sie von der Wahrheit abgeirrt sind und verkehrte Dinge gelehrt haben in der Versammlung. Die haben, zum Teil haben sie gesagt, dass der Tag des Herrn schon da wäre. Ja? Und dann haben die Leute gesagt, ja, und ja, dann haben wir die Entrückung verschlafen. Und der Tag des Herrn schon da ist. Und da musste der Paulus den 1. und 2. Thessalonicher Brief schreiben, um darüber Klarheit zu schaffen. Ja, das sind solche Punkte. Und wir sehen, das hat bis zum Ende des Paulin seiner Zeit, hat diese Irrlehre angehalten. Ja, und wir wissen ja, dass die katholische Kirche auch behauptet hat, dass ab dem Jahrtausend das Reich Gottes auf Erden sei. Da merke ich nichts viel davon. Ja, aber gelehrt wurde das trotzdem. Und deshalb gibt es auch dann den Richterstuhl des Christus nach 2. Korinther 5, Vers 10. Und ich denke, dass, und da werdet ihr sicher mit mir einig sein, dass der Text in 2. Korinther 5, Vers 10 eben eine sehr enge Verbindung hat zu dem, was hier in 1. Korinther 3 steht. Und deshalb will ich dazu ein paar Dinge
sagen.
Beurteilt wird unser Leben am Richterstuhl des Christus und am Richterstuhl Gottes. 2. Korinther 5, Vers 10 werde ich gleich lesen, und Römer 14, Vers 10 die andere Stelle, wo der Paulus sagt, dass wir alle einmal für jedes Wort Gott Rechenschaft geben müssen. Und es zeigt uns auch den Ernst unseres Lebens, die Verantwortung, die wir tragen, wie wir hier unten uns bewegen. In 2. Korinther 5, 10, da heißt es, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er durch den Leib getan hat, nachdem er handelte, es sei Gutes oder, und jetzt möchte ich das griechische Wort hier etwas besser wiedergeben, mit den Ausdrücken Faulendes oder Minderwertiges. Da ist also jetzt nicht das Wort Böse gemeint, so wie der böse Feind, also Satan, Böses in diese Welt hereingebracht hat. Ja? Sondern hier geht es um Dinge, die minderwertig sind, ja? Also nicht auf der Linie sind. Und das passt sehr gut zu dem Bild, das der Paulus in unserem Text verwendet, mit Gold, Silber, edle Steine einerseits und Dingen, die verbrennen. Ja, also Holz, Heu und Stroh, die sind minderwertig gegenüber Gold, Silber und edlen Steinen. Und so ist es gemeint, dass das, was der Herr dann beurteilt, an seinem, wenn wir ihm gegenüberstehen werden, dann werden einige Dinge in unserem Leben zum Vorschein kommen, die wir bis dahin eben anders gesehen haben. Und deshalb eben auch etwas zu dem Begriff Richterstuhl des Christus. Manche übersetzen das mit Preisrichterbühne. Und das suggeriert eigentlich eher Lohn und Medaillen. Ja? Wenn also hier jemand toll gelebt hat, dann kriegt er irgendwie eine Goldmedaille oder sonst was. Und daher stammt ja auch das Bild eigentlich, weil unter anderem eben dieser Begriff bei den Olympischen Spielen verwendet wurde. Und da gab es halt eine Bühne mit ein paar verschiedenen hohen Podesten, und da war halt der Beste und der Nächste und der Drittbeste da, und die haben ja ihre Medaillen bekommen. Aber so geht es natürlich vor unserem Herrn nicht. Das wäre ja eigentlich unsinnig, sowas zu behaupten. Es geht dort nicht um Verdienst. Warum nicht? Denn wir leben aus der Gnade Gottes und sind, was wir sind, aus Gnadenerweisen Gottes. Ja? Deshalb kann es da nicht um Aufrechnung von Lohn gehen, ja? bei diesem Ereignis. Der Richterbühne des Christus. Klar ist auch, dass wir vor Gott offenbar sind, weil er unser Herz ja schon vor Grundlegung der Welt erforscht hat, er unser Denken und Reden und Handeln kennt. Und wir wissen doch, ja, nach der Schrift, dass Reden und Handeln sowieso seiner Zensur unterliegen. Wir können zwar denken, was wir wollen, aber beileibe nicht alles tun, was wir wollen. Ja? Da legt Gott schon manche Grenzen an. Und das tröstet mich ja auch, das ist vorhin angeklungen im Gebet von unserem Hans, ja, wenn wir in unsere Zeit reinschauen, dann kann man eine Gänsehaut bekommen, ja, bei dem, was da abläuft. Egal nun was, ich will jetzt keine Einzelthemen nennen. Und da tröstet mich immer wieder das, dass in der Prophetie steht, es wird bis zum Ende was geben? Kriege und fest Beschlossenes an Verwüstungen. Fest Beschlossenes. Das heißt, in diesem Sinne läuft nichts aus dem Ruder Gottes. Ja, also er begrenzt auch das Böse. Und nicht alles, was die Leute an Wahnsinnigem erfinden, lässt er ihnen zu. Sonst würden wir alle schon nicht mehr da sein. Ja, dann hätte der Mensch sich schon früher, viel früher selber ausgerottet. Und deshalb begrenzt Gott das Böse. Ja? Und wir können nur flehen, dass Gott einerseits Gericht schickt, damit Menschen zur Besinnung kommen, andererseits aber um Barmherzigkeit flehen, dass Gott barmherzig ist im Gericht. Ja? Sowohl über sein Volk als auch über unser Volk. Deshalb werden wir auch in der Schrift dazu aufgerufen. Jetzt aber zurück zum Richterstuhl des Christus. Um was geht es denn dort? Nach dem Wort in Vers 10, 2. Korinther 5, da geht es darum, dass unser Handeln durch den Leib, also Reden, Schweigen, Tun und Lassen, beurteilt wird. Solange wir hier unten leben. Wir müssen in Gegenwart oder angesichts des Richterstuhls Christi offenbar werden. Nicht, weil Gott für sich noch etwas sichtbar machen müsste. Ja, also da geht es ja nicht darum, dass Gott uns dann ausfragt und damit er noch ein paar Informationen mehr bekommt über uns. Ja, sondern um was geht es da? Wir wissen nicht alles über unser Leben und wir, und jetzt bezüglich meiner Person, bin ganz sicher, dass selbst wenn ich hier konsequent unten auf dieser Erde nach dem Evangelium Gottes lebe, dann werde ich gewisse Irrtümer, Rätsel, unbekanntes, unerkanntes Fehlverhalten, resultierend aus unserem lückenhaften Wissen und Erkennen in diesem Leibe mit hinübernehmen. Das müssen wir einfach zugestehen, dass das so ist. Auch solches Fehlverhalten, worin ich mich habe hier nicht überzeugen lassen. Ja, ja Punkte, da habe ich eine feste Meinung und da können 1000 Leute kommen und mich nicht davon abbringen. Wenn ich genügend Bibelstellen finde, die das stützen, ja, dann kann das trotzdem ein Irrtum sein. Ja, denn weil ich eben hier eigenmächtig mir was zusammengebastelt habe mit Schriftstellen unterwegs und dann stimmt es halt doch nicht ganz. Und dann muss mir der Herr irgendwann sagen, guck mal an der und an der Stelle, da warst du einfach daneben. Und das muss auch sein, weil er kann ja nicht Leute brauchen, nachher für die Heilsaufgaben, die er mit seiner Gemeinde macht, die nicht vollkommen auch ihr eigenes Leben richtig beurteilen können, was zurücklag. Ja. Und genau diese Dinge müssen dort geklärt werden. Es geht nicht um eine Aburteilung dort, ja, dass man sagt, du musst jetzt noch eine Weile in irgendeinem Gefängnis braten. Ja. Darum geht es gar nicht, sondern es geht um Klärung von Missverständnissen, von Irrtümern, die ich einfach in mir nicht bekannter Menge mit aus diesem Leben hinübernehme, wenn ich hier weggehe. Egal, ob ich durchs Grab gehe oder bei der Entrückung dabei bin. Ja? Das spielt dabei keine Rolle. Es geht um ein Offenbarwerden. Ja? Es muss offenbar werden, was ich durch den Leib getan habe, in dem Sinne, dass ich alle Zusammenhänge meines irdischen Lebens hier im Lichte meines Herrn verstehe. Und das kann ich hier unten nicht. Nicht in der absoluten Menge. Wir werden also für uns selber vor dem Herrn offenbar. Paulus verwendet hier auch das Wort für Böse, indem er, das heißt Kakos im Griechischen, und das muss man eigentlich mit minderwertig, wertlos oder verdorben wiedergeben. Das hatte ich schon gesagt. Ich möchte den Gedankengang noch etwas stützen und aus 1. Korinther 13, 9 bis 12 dazu lesen. Das macht ein wenig klarer, was ich meine. Denn wir wissen stückweise und wir prophezeien stückweise. Wenn aber das Vollkommene oder das Zielausgerichtete gekommen sein wird, so wird das, was jetzt stückweise oder lügenhaft ist, weggetan. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindisch war, oder was dem Unmündigsein entspricht. Denn wir sehen jetzt, also hier in diesem Leben, durch einen Spiegel undeutlich oder in Rätseln, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Wenn ich also vor dem Angesicht meines Herrn stehen werde, dann werde ich so erkennen, wie er mich schon vor Grundlegung der Welt erkannte. Bis dahin ist mein Erkennen lückenhaft. Das muss ich einfach eingestehen. Jetzt erkenne ich lückenhaft, sagt der Paulus, dann aber werde ich erkennen, Epikinosko steht da, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Hiermit wird damit das vorher Ausgeführte klar. Erst wenn das Vollkommene, das Zielausgerichtete gekommen sein wird, erkenne ich alles, was wir bis jetzt in meinem Leben und bis zu meinem Lebensende hier eben undeutlich war. Zwangsläufig werde ich manche Irrtümer, manches Fehlverhalten meinerseits dann erst verstehen und auch einsehen. Ja, manches sehe ich jetzt nicht ein. Ja. Und das werde ich dort einsehen. Und darauf freue ich mich ganz persönlich sehr. Auch wenn damit auch Beklemmendes über mich und von mir ans Licht kommen wird. Warum freue ich mich trotzdem? Weil dann das alles geklärt wird. Ja? Und weil ich dann so erkennen kann, wie der Herr mich erkennt. Und vorher bin ich einfach noch nicht fertig und gebrauchsfähig für die großen Aufgaben, um Kosmos und Engel zu richten, zusammen mit unserem Haupt das All ins Leben zu zeigen. Ein weiterer Gesichtspunkt, der kommt aus 1. Korinther 5 hinzu, auch da kommen wir noch hin in unserer Betrachtung, aber in dem Zusammenhang muss ich es jetzt einfach dazu nehmen, um das Bild abzurunden. Da sagt der Paulus zu den Korinthern, weil die ganz schnell immer mit dem Urteilen fertig waren, offensichtlich, ja, sonst würde er das so nicht geschrieben haben an der Stelle. 1. Korinther 4, Vers 5, so urteilet oder richtet nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch erstens das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und zweitens die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Und jetzt kommt was ganz Eigenartiges zunächst. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Auch hier sind zwei wesentliche Lücken angesprochen, die jeder von uns hier in diesem Leben hat. Und zwar erstens, wir wissen nichts Genaues über den Einfluss der Finsternis auf unser Leben. Ja? Die Finsternis ist ja darauf bedacht, uns vom Wege abzubringen. Ja? Und wir sehen im Beispiel Hiob, dass Gott durchaus, ja, da und dort, der Finsternis erlaubt, uns in die Mangel zu nehmen. Ja? Mit Gottes Erlaubnis und mit Gottes Grenzziehung verbunden, wie weit diese Beeinflussung gehen darf. Weil aber wir das nicht verstehen, verbirgt uns Gott diesen Einfluss der Finsternis hier unten. Hat er den Hiob auch verborgen? Er durfte nicht wissen, was da oben besprochen wurde, weil sonst hätte der Teufel wieder gesagt, siehst du, jetzt hast du ihm geoffenbart und jetzt weiß ich, jetzt stimmt doch, was ich behauptet habe, dir gegenüber über Hiob. Das kennen wir ja aus der Geschichte dort. Zweitens, die Gedanken und Ratschläge der Herzen, eben all der Menschen, mit denen wir zu tun haben. Ja? Wir können auch nicht in das Herz unserer Allerliebsten, ja, mit denen wir ja die ganze Zeit über zusammen sind mit Freuden, können wir nicht reinschauen. Ja? Und die sind deshalb nicht offenbar. Geschweige denn die Menschen, die uns weniger wohlgesonnen sind, ja, die uns vielleicht zwar freundlich begegnen, aber wir denken, irgendwie habe ich das Gefühl, ja, dem bin ich doch nicht so ganz grün. Ja? Und das heißt, da habe ich Lücken. Und es ist deshalb vollkommen logisch, dass ich aufgrund dieser unbekannten Größen manche Fehlentscheidungen in diesem Leben treffen werde. Das muss ich einfach zugeben. Ja, ich werde eine Fehlentscheidung treffen, warum? Aus Mangel an dem kompletten Wissen, das ich bräuchte, um die exakt richtige Entscheidung zu treffen. Und ich werde mindestens unvollkommen handeln, auch ohne das zu wissen. B, werde ich aufgrund mangelnden Überblicks Personen, Situationen des Lebens falsch einschätzen und deshalb auch falsche und kurzsichtige Schlüsse ziehen. Das wird passieren. Bittet nicht David, und ich glaube, er hat dieses Dilemma bereits vollständig erkannt. Psalm 19, Vers 12, kennt ihr auch alle. Verirrungen, wer sieht sie ein? Von verborgenen Verirrungen reinige mich. Ja, David war bewusst, ich habe in meinem Leben sicher Dinge getan, die wurden mir gar nicht bewusst. Und darum bittet er den Herrn um Reinigung von solchen Dingen. Dürfen wir auch tun. Oder ein anderes Wort in Psalm 139, 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal oder des Schmerzes oder ein Weg, der zu Schmerzen führt, auch so kann man es übersetzen, ja, vor mir ist und halt mich davon ab. Ja. Ich bin im Begriff, in einen Weg zu gehen, der mir Schmerzen bereitet. Ja, und er bittet jetzt Gott, Herr, zeig mir, ob ich diesen Weg überhaupt gehen soll, ob ich da nicht total ins Unglück renne, wenn ich da weitermache. Wie bisher. Und leite mich auf ewigem Weg. Also für mich sind es zwei wunderbare Worte, ja, die eben die Zusammenhänge 1. Korinther 3, 2. Korinther 5, Vers 10 und 1. Korinther 5 wunderbar zusammenfassen. Und aus denselben Gründen in 1. Korinther 4, Vers 5 noch einmal zurückzukehren, werde ich auch immer wieder ungeschickt beten. Ja, mangels genauen Wissens um eine Situation, um eine Person. Ich werde um Dinge bitten, die Gott so nicht oder auch nicht in der von mir erbetenen Zeit tun kann oder will. Ja, ich kann für einen Menschen bitten, Herr, schenk, dass der doch endlich auf den geraden Weg kommt. Herr, du siehst, der läuft jetzt vollkommen an die Wand. Ja, bete ich drum. Ja, und der Herr, der macht jetzt gar nichts. Der lässt denjenigen weiterlaufen. Und ich muss das Unglück mit ansehen. Also werde ich trotzdem beten, natürlich, weil mir es aufgetragen ist. Aber Gott kann jetzt mein Gebet gar nicht erhören. Ja, warum? Weil der an die Wand läuft, der muss vielleicht fünfmal an die Wand laufen, bis er umkehrt. Und ich sehe das aber nicht, weil ich es nicht sehen kann. Ich habe den Überblick nicht. Ja. Also werde ich da beten und es wird daneben gehen, zunächst mal. Ja? Und das gilt nicht nur für mich selber, ja? Ich bete auch für mich Dinge und diese können genauso, ja, kann Gott nicht alles erfüllen, um was ich jetzt bete, ja? Obwohl er alles Gebet erhört und auf seine Weise dann zum Ziel bringt. Auch den Einfluss der Finsternis müssen wir nochmal erwähnen, wir werden gelegentlich ungerecht behandelt. Manches, was wir gut meinen, kommt falsch an oder ist tatsächlich verkehrt, ohne dass es uns bewusst wird. Ja, vielleicht traut sich jemand, dem ich wehgetan habe, das mir nicht zu sagen, weil er mir wiederum nicht wehtun möchte. Ja, und ich habe denjenigen aber trotzdem wehgetan. Ich weiß es nicht. Ja, habe mich dem gegenüber versündigt, habe das Ziel verfehlt. Ja, und das sind Dinge, die muss der Herr einfach irgendwann mal alle gerade richten. Und das wird er tun. Und nicht weniges erleben wir gar nicht um unseren Willen, weil Gott uns zum Schauspiel für die unsichtbare Welt verwendet. Auch das ist bisweilen mit Hiob, wie bei Hiob mit Leiden verbunden. Mehr oder weniger intensiv. Und das Erstaunliche ist nun am Ende von 1. Korinther 4, Vers 5, dass jeder auch ein Lob von Gott bekommt. Jeder steht da. Ja? Und da müssen wir auch den, von dem wir in 1. Korinther 5 gelesen haben, oder in 2. Timotheus 2, die Leute, die Gott dem Satan übergeben musste zum Gericht, ja, auch die sind damit eingeschlossen. Die werden auch für etwas in ihrem Leben von dem Herrn ein Lob bekommen. So hätte Paulus gesagt, jeder, natürlich nicht jeder, auch die, die ich jetzt dem Satan übergeben habe, die sind da nicht dabei. Hätte er gesagt, wenn das so wäre. Aber es ist nicht so. Ja. Das sind Dinge, die müssen wir einfach berücksichtigen. 2. Korinther 5, Vers 11, das möchte ich auch nicht verbergen, da sagt ja der Paulus, weil wir da wir den Schrecken, das heißt eigentlich nach dem Griechischen, da wir nun wissen, wie der Herr zu fürchten ist, deshalb überreden wir Menschen. Gott aber sind wir offenbar geworden, ich hoffe aber auch euren Gewissen offenbar geworden zu sein. Das heißt, derjenige, der den geistlichen Blick hat, der sieht natürlich Dinge schief gehen, ja, die der andere nicht schief gehen sieht. Und aus dem Grund versucht er, sein Gegenüber zu überreden, ja, von seinem Wege auf den richtigen zu kommen. Ja. So ist es gemeint an der Stelle. Und so dürfen wir damit rechnen, dass dieser Richterstuhl des Christus etwas ist, was dann jeder persönlich, ich glaube nicht, ja, aber das steht so nicht in der Schrift, ja, ich glaube nicht, dass Gott praktisch jeden einzelnen gläubig vor der versammelten Mannschaft der Gläubigen aburteilt oder beurteilt, ja, sondern so wie der Herr ja einen jeden Menschen individuell behandelt und führt, so wird er solche Dinge zwischen sich und ihm ausmachen. Ja, er wird zwischen mir und ihm, ja, und sich, wird er ausmachen, was schiefläuft in meinem Leben. Und dann bin ich vollkommen gerechtfertigt. Ja. Also, aber bitte, das denkt mal darüber nach, nehmt es mit, betet darüber. Vers 16 und 17 noch. Der durch den Geist neugezeugte Mensch ist ein Tempel Gottes. Das ist etwas, was der Paulus hier in dem Kontext den Korinthern wieder bewusst machen will, weil sie eben sich noch als Unmündige in Christo benehmen. In diesem Tempel wohnt Gottes Geist, Christi Geist und damit der Christus Gottes selber. Nach Römer 8, Vers 10, wo es da heißt, wenn aber der Christus in euch ist, ja, er ist da und er bleibt auch da, selbst wenn ich zunächst einmal krumme Wege gehe, immer wieder mal. Ein Tempel ist ein heiliger Bezirk. Es ist nicht das Gebäude selber, das ihn heilig macht. Also nicht mein Fleischleib ist heilig, weil er der Fleischleib ist, sondern weil Gottes Geist in mir wohnt. Ja? Deshalb ist auch der Leib ein heiliger Bezirk. Ab dem Moment, in welchem Christus in uns Wohnung nimmt, sind wir geheiligt, das heißt abgesondert vom profanen, weltlichen Leben nach unserem Eigenwillen, um fortan dem zu leben, der uns geheiligt oder abgesondert hat. In 2. Korinther 5, Vers 15 lesen wir, und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche nun leben, die er gezogen hat, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Und das ist der Prozess, ja, der durch das Bauen auf dem Christusgrund wachstumsmäßig entstehen soll. Ja, dieser Prozess, dass richtig auf dem Christusgrund aufgebaut wird, da lerne ich nicht mehr mir selber zu leben, sondern dem, der für mich gestorben ist und auferweckt worden ist, eben um zu den, in den Werken zu wandeln, die er für uns zuvor bereitet hat, nach Epheser 2, Vers 10. Und daher, und das kommt ja auch in unserem Text in 1. Korinther 3, 16 zum Ausdruck, wird jemand Schaden leiden, wenn er den Tempel Gottes verdirbt. Es ist logisch, wenn ich nicht, obwohl neu gezeigt im Geist, nach den Ordnungen Gottes lebe, ja, dann werde ich da einen gewissen Schaden erleiden. Das bleibt nicht aus. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eben so leben, wie er das haben möchte. Der Paulus sagt in Galater 6, Vers 7 und 8, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer in sein eigenes Fleisch hinein sät oder investiert, um es moderner auszudrücken, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber in den Geist hinein sät, wird vom Geist ein Leben, das alle Äonen überdauert, ernten. Selbstverständlich ist hier der Leib des Christus angesprochen mit dieser Stelle, obwohl Paulus sagt, was irgendein Mensch sät, ja, der Weltmensch sät nur ins Fleisch, ja, der kann gar nicht anders. Aber ich würde schon mal sagen, wehe uns, wir tun das. Ja? Wir säen ins Fleisch, wir leben nach unsere Charakteranlagen, unsere, ja, unsere persönlichen Willensäußerungen hemmungslos aus, dann geht es nie ohne Schaden ab. Denn ein Mensch ohne Geist, den kann ich doch nicht anweisen, nach den Ordnungen des Geistes zu leben. Das kann ich doch nicht, ja. Ich überfordere ihn. Ich kann doch nicht auf die Straße gehen und sagen, ihr müsst jetzt nach den Ordnungen Gottes leben. Das geht nicht, ja. Ich kann sie höchstens daran erinnern, seht ihr nicht an dem Gemachten, dass es einen Gott gibt? Ist es nicht logisch, dass wenn ihr ihn erkennt, dass ihr ihm Ehre gibt, ihr ihm Ehre gebt? Das ist Römer 1, ja. Und Gott ist es so wichtig, dass er selbst am Ende nach Offenbarung 14 einen Engel durch den Himmel fliegen lässt und der ganzen Erde genau dieses äonische Evangelium predigen lässt, dass sie Gott die Ehre geben sollen. Da steht nichts von Sündenerkenntnis und gar nichts da. Da geht es nur darum, Gott als Gott zu erkennen und ihm Ehre zu geben. Ja, das ist das, was Gott sogar durch einen Engel noch predigen lässt, bevor das letzte Gericht kommt. Nach der Offenbarung. Ja. Aber für uns ist es doch ganz anders. Und Paulus, und ich hatte die Stelle schon mal gelesen, was heißt denn ins Fleisch hinein säen? Es ist die Investition in das alte Leben ohne Gott, von dem ich herkomme. Ich gehe meinen Begierden nach, ich lebe rein nach dem äußeren Menschen und verwirkliche mich selbst. Ich gehe allen Vergnügungen nach, versuche schnell reich zu werden, eine schnelle Karriere zu machen, versuche Ansehen vor Menschen zu erlangen und. Tausenderlei Sachen könnte man hier aufzählen. Paulus aber sagt, wir sollen uns von diesen Dingen wegbewegen, ja? Diese Dinge von denen entwöhnen. Und Paulus sagt doch, das hatten wir gelesen in Philipper 3, 19, spricht er von Leuten, die auf das Irdische sinnen. Ja, jetzt könnte einer sagen, ja, wie soll ich denn leben, ohne dass ich mir Gedanken mache, wo ich wohne und was ich esse und was ich trinke. Darum geht es nicht. Ja. Sondern auf das Irdische sinnen bedeutet, dass meine Gedanken sich nur um das Äußere drehen. Ja, dass ich mir keine Gedanken mache, was nach meinem Leben hier sein wird. Dass ich mich nicht um meinen Gott kümmere, was er von mir will. Ja? Und wenn ich nämlich das Letztere tue, dass ich mich um das kümmere, was er will, dann wird er mir das andere zufallen lassen. Das sagt der Herr Jesus schon auf der Ebene der Königsherrschaft Jesu Christi, ja. In Matthäus 6, da sagt er, sinne zuerst nach was? nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann braucht ihr euch weder um Essen und Trinken scheren und um was ihr anziehen sollt. Ja? Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ja? Das ist ja das. Ja, und heute sagt man ja, ich muss jede Modezeitschrift angucken, damit ich immer den richtigen Trend an mir trage. Ja, sonst werde ich verachtet und dann denken, der ist schon vorgestern und so weiter. Ja, das sind Sachen, die brauchen wir nicht. Ja. Paulus stellt sich hier selber zum Vorbild hin. Und er sagt, Leute, schaut meinen Wandel an, ja, und lebt nach dem, was ich euch vorlebe. Und deshalb noch einmal der Hinweis, wie wichtig es ist, dass wir einander Vorbild sind, ja, dass wir das auch in unser Gebet reinnehmen und sagen, Herr, gib, dass ich ein Vorbild sein kann für andere. Ich denke, das ist das Wesentliche. Und wenn wir uns gegenseitig Vorbilder sind, ja, dann wirkt es zusammen, dass der Leib des Christus gebaut wird, indem jeder Einzelne dieses Vorbild erlernt. Ja, soweit möchte ich heute dazu was gesagt haben. Der Herr möge sein Wort segnen und uns innerlich auf dieses Ziel ausrichten. Ich will noch beten. Lieber Vater, hab Dank, dass dein Wort nüchtern ist und dass es nicht hunderte von Metern über unseren Köpfen schwebt, sondern dass es mitten hineinspricht in meinen, in unser aller Alltag. Und du möchtest einfach weiter wirken in unserer Mitte, in jedem Einzelnen, dass wir uns auf dich ausrichten, dass wir danach trachten, vorbildlich zu handeln, dass wir danach trachten, dass dein Licht und dein Wesen an uns zur Schau getragen wird, dass du in uns und durch uns wirken kannst, das, was dir wohlgefällig ist. Und dann sind wir das richtige Zeugnis für die unsichtbare und die sichtbare Welt. Und so schenk auch Gnade, Herr, dass wir vorsichtig sind im Beurteilen all der Dinge, die wir sehen, besonders auch an anderen Geschwistern, an anderen Menschen. Gib, dass wir daran uns erinnern, dass unser Wissen stückweise ist, solange wir hier sind. Und das hält uns in der Demut, in der richtigen Haltung vor dir selber. Amen.
Wir danken unserem Vater für dieses klare Wort und wir dürfen auch dir danken, dass du es weitergegeben hast. Wir wollen das Lied nochmals aufschlagen, 301, die Verse 5 bis 7, 301, 5 bis 7.
Thank you.
lese noch den Vers aus 2. Korinther 13, 11, der uns die Woche auch begleiten darf. Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch, mit uns sein. Ich wünsche einen wunderschönen Sonntag bei diesem Wetter und eine gesegnete Woche. Gott befohlen.